Ja, danke schön, dass das doch geklappt hat. Vielleicht üben wir das auch mal noch. Das kann man richtig schön jatzen, auch das Lied. Aber da muss man ein bisschen üben noch. Ja, und vor allem der Text ist halt wunderschön, deswegen habe ich es herausgesucht. Und zwar, es geht heute auch um den Willen Gottes, und zwar erstmal darum, was Gott nicht will. Hebräer Kapitel 10 von Vers 1 bis 4. Denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Erstmal soweit. Ihr wisst alle, was ein Schatten ist? Kann man jetzt schön, wenn die Sonne so tief steht, kann man das gut beobachten. Da sieht man so Schatten. Und je nachdem, wenn jetzt mein Sohn sich dann vor mich stellt, dann kann er auch im Schatten größer aussehen als ich. Ja. Weil so ein Schatten ist einfach nur zweidimensional. Aber der Grund für so einen Schatten ist immer ein Körper. Etwas Dreidimensionales. Und das ist das, was hier der Schreiber sagt. Alles, was wir im Alten Testament geschrieben haben, die ganzen Gesetze, die sind ein Schatten. Sie sind nicht wertlos, aber man muss sie richtig einordnen. Es ist ein Schatten, etwas Zweidimensionales, das auf etwas Dreidimensionales hindeutet. Ja? Also wir sehen Konturen, aber wir sehen nicht die Dinge selbst. Rückblickend, wir heute haben den Vorteil, wir können das Alte Testament lesen und wir erkennen, hey, da ist Christus. Genau. Christus, genau. Wir erkennen im Rückblick Christus. Und das ist das, was uns jetzt beim Lesen vom Alten Testament oft das Alte Testament in einer ganz anderen Dimension erschließt, als es damals die Leute begriffen haben, wenn sie das Alte Testament gelesen haben. Und wir sehen ja auch im Hebräerbrief, wir haben ja jetzt schon einiges durchgenommen, wie viel der Hebräerbriefschreiber aus dem Alten Testament zitiert. Er hat es mit Hebräern zu tun, die das Alte Testament kennen. Und er schließt ihnen jetzt einfach die Schrift auf. Ich stelle mir das vor, so wie Jesus und die Emmaus-Jünger, die da so spazieren gehen und plötzlich kommt da einer und erklärt dir die ganze Schrift. Es wird aufgeschlossen. Du verstehst plötzlich, was für dich vorher ja so ein bisschen verschwommen war. Ein Schatten halt. Noch einmal, denn weil das Gesetz nun einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Er sagt hier, es ist nicht vollständig, es ist nur ein Schatten. Deswegen kann es dir nicht helfen. Wenn du jetzt im Schatten siehst, dass du irgendwo in einen Abgrund fällst, dann kann dich der andere Schatten auch nicht davor bewahren. Aber die Person, die dahinter steht, die kann dich festhalten. Alle diese Schatten sind Symbole. Ja, Schatten. Lassen wir es einfach bei dem Begriff Schatten. Was wir aber brauchen, das ist etwas Vollkommenes. Nicht bloß ein Bild, das dir zeigt, was dir helfen könnte oder was dir einmal helfen wird. Jetzt argumentiert er weiter, hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten. Angenommen, du hast gesündigt, du hast geklaut. Jetzt gehst du und opferst einen Ziegenbock von mir aus. Jetzt müsste man nachlesen im 3. Mose, was da jetzt genau vorgegeben ist, wer was wofür bringen muss an Opfer. Das lassen wir jetzt mal alles dahingestellt. Du opferst jetzt den Ziegenbock. Bist du jetzt deswegen kein Dieb mehr? Nur weil du da eine Ziege geopfert hast? Oder gehst du weg und bei der nächsten Gelegenheit klaust du wieder, bringst wieder einen Ziegenbock? Das erste Mal glaubst du es vielleicht noch, das zweite Mal, das dritte Mal, irgendwann sagst du, es bringt doch eh nichts. Es ist aber Vorschrift, deswegen du opferst und opferst und opferst. Wenn sie jetzt alle ein freies Gewissen gehabt hätten, nachdem sie geopfert hätten, dann wären sie doch nicht mehr opfern gegangen. Das ist die Argumentation, die er hier bringt. Er sagt, du hast zwar dein Opfer gebracht, aber in deinem Bewusstsein, wie du dich selber siehst, siehst du dich nach wie vor als Sünder. Du weißt, du bist ein Sünder und du weißt, du bleibst ein Sünder. Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Einmal im Jahr gab es das große Versöhnungsfest. Das wisst ihr mittlerweile, haben wir in der Freizeit auch ausgiebig durchgenommen und in den Kapiteln 9 und 10 wird immer wieder darauf verwiesen. Wer es nochmal nachlesen möchte, in 3. Mose Kapitel 16 wird darüber berichtet. Und was passiert bei diesem Versöhnungstag? Oder was passiert erstmal das ganze Jahr hinweg? Das ganze Jahr hinweg bringen die Leute ihre Opfer dar. Und merkt euch gleich mal jetzt den Begriff, wir werden den nachher am Ende von Kapitel 10 nochmal brauchen. Dieses Opfer, das dann auf dem Altar liegt, das wurde beim Sündopfer Sünde genannt. Und das ist gemeint, das was der Andreas vorher gelesen hat aus 2. Korinther, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht hat. Er ist nämlich dieses Opfer, das auf dem Sündaltar liegt. Und dieses Opfer wurde Sünde genannt. Das ist Sünde. Und alle diese Sünde, die wurde an den Tempel gebracht, dorthin, wo Gott wohnte. Wichtig vielleicht, dass wir wissen, der Satan will uns immer sagen, wir sind viel zu schlecht. Wir können nicht zu Gott in Gemeinschaft mit Gott kommen. Auch wenn du Sünde hast, bring diese Sünde zu Gott hin. Gott, es ist richtig, Gott kann Sünde nicht ausstehen. Aber trotzdem will er, dass wir mit ihr zu ihm kommen. Das ist auch etwas, was uns die Opfer lehren. Ja, und mit jedem Opfer wird an Sünde erinnert. Du hast gesündigt, jetzt gehst du hin und opferst. Du musst die Sünde benennen, du musst sie bekennen. Das ganze Volk sieht, du bist ein Sünder, du bringst ein Opfer dar. Ja, es geht allen anderen nicht anders. Es sind alle genauso, sitzen alle im gleichen Boot. Aber es ist doch immer wieder auch eine Hürde, es zuzugeben. Ich bin ein Sünder. Ja, und einmal im Jahr an diesem großen Versöhnungstag, da wurde dann im Prinzip diese Stätte wieder gereinigt, geheiligt. Ja, so drückt es die Bibel aus. Da wurde die Stiftshütte wieder sauber gemacht. Ja. Praktisch geschehen ist es dadurch, dass dieser wunderschöne goldverzierte Vorhang mit Blut besudelt wurde. Aber rituell wurde es als Reinigung und als Heiligung gesehen. Dann sagte er weiter, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Irgendwie hat es jeder gewusst. Jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, was Gott schon immer gewollt hatte. Vers 5 bis 10. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er: Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort: Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Ja, der Hebräerbriefschreiber geht hier weiter mit der Argumentation und er legt hier den Psalm 40 aus. Das ist hier der Psalm, den er zitiert. Und er sagt: Gott hätte kein Wohlgefallen an Brand- und Sündopfern. Vielleicht fragt jetzt der ein oder andere: Warum haben wir dann diese ganzen Opfergesetze? War das nicht Gottes Wille? Warum sagt er, ihr sollt opfern, wenn er das gar nicht will? Natürlich war es Gottes Wille, aber nicht in dem Sinne, dass es für immer so bleiben sollte. Gott hat von Anfang an gewusst, er will irgendwann ein endgültiges Opfer. Die erste Verheißung finden wir in 1. Mose Kapitel 3, direkt nach dem Sündenfall, dass es irgendwann ein endgültiges Opfer geben soll. Das können wir jetzt auch bloß erst im Rückblick feststellen, dass das bereits die erste Verheißung Gottes ist. Aber bleiben wir bei dem Bild mit den Schatten. Gott sagt oder Jesus sagt: Im Anfang war er, durch ihn ist alles geschaffen. Das ganze Erlösungswerk ist von Anfang an von Gott so vorgesehen gewesen, dass es so passieren soll. Jetzt bleiben wir bei dem Bild mit dem Schatten. Dieses Opfer ist da, das endgültige Opfer. Und wir sehen jetzt über einen Zeitraum von 4000 Jahren, dass über Opfer, über diese Schatten vorgeschattet wird, was kommen soll. Der Körper ist da, von dem dieser Schatten ausgeht. Von Anfang an, der war schon vorher da. Deswegen kann man schon argumentieren, von Anfang an hat Gott eigentlich nur dieses einzige Opfer gewollt, das uns Menschen komplett reinigen, heiligen soll. Das erste Opfer finden wir bei Abel. In Kapitel 11 werden wir uns damit beschäftigen. Also, es war nicht Gottes Wille, dass man ständig sich mit dem Schatten beschäftigt, sondern dass man dann auch erkennt, Jesus Christus, das ist das Opfer. Das ist das Opfer, das uns reinigt, das uns endgültig frei macht. Und er argumentiert hier, so wie wir es manchmal auch machen mit der Grammatik. Er sagt, als erstes hat er gesagt, das und das will ich nicht und das will ich. Gott hat natürlich auch nicht gewollt, dass der Mensch überhaupt sündigt. Das war nie und nimmer der Wille Gottes. Aber der Mensch hat gesündigt aus freiem Willen heraus, weil er sein wollte wie Gott. Weil die Versuchung zu groß war und so weiter. Wir finden auch bei Saul, dass er nicht warten konnte und dass er dann geopfert hat, wo er nicht opfern durfte. Und da sagt Gott auch: Diese Opfer, die sind mir gar nicht so wichtig. Mir ist wichtiger, dass du gehorsam bist. Aber wir sehen auch, wir Menschen, Wir können von uns aus nicht, wir schaffen das nicht. Und wenn er hier sagt, da sprach ich, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun, dann ist es hier die wörtliche Rede von Jesus Christus. Jesus Christus ist gekommen, um den Willen Gottes zu erfüllen. Und der Wille Gottes ist an dieser Stelle hier alles, was mit dem Erlösungswerk zu tun hat. Und wir wissen auch, dass der Wille Gottes ist, dass alle Menschen errettet werden. Gott will das. Ob wir das annehmen, ist dann eine andere Sache. Aber Gott will, dass Menschen errettet werden. Gott will Gemeinschaft mit den Menschen haben. Und aufgrund dieses Willens, Vers 10, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für alle Mal. Da gibt es zum Beispiel auch in den Evangelien Geschichten, in Matthäus zum Beispiel, wo Leute zu Jesus kommen und sagen, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Und Jesus will. Also wir haben jetzt zwei Abschnitte durch. Was wollte Gott nicht und was wollte Gott? Jetzt kommen wir zum Werk Christi, dieses Erlösungswerk, Vers 11 bis 14. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Wir sehen das vor unserem geistigen Auge in Jerusalem. Da steht ein Priester. Es gibt ein Morgenopfer und es gibt ein Abendopfer und dazwischen die ganzen anderen Opfer. Jeden Tag. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und nonstop steht ein Priester da. Und ich betone mit Absicht das Wort steht. Das ist die eine Seite. Und jetzt kommt der zweite Vergleich, oder die andere Seite von diesem Vergleich. Jetzt kommt Jesus Christus. Er aber, wir sehen hier auch wieder Grammatik, ganz wichtig, das Wörtchen aber. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Jesus Christus, wir sehen hier auch in der Ausführung, dieses Opfer ist das vollendete Opfer. Er steht nicht mehr und opfert von morgens bis abends. Nein, dieses Opfer ist gültig, es reicht aus. Dieses Opfer ist die Vollendung. Und deswegen kann er auch sitzen und warten. Ein einziges Opfer, ein für alle Mal. Und das muss ganz, ganz tief in unseren Herzen, in unseren Köpfen stecken bleiben, dass wir das erkennen. Wir brauchen kein weiteres Opfer. Und es gibt kein anderes Opfer. Nur dieses Opfer wird von Gott akzeptiert. Hinsetzen tut man sich nach getaner Arbeit. Und Jesus hat sich hingesetzt. Er ist fertig. Und jetzt wartet er, bis die Feinde ihm als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Ja, da kann er nachher seinen Fuß drauf treten. Ich lese nochmal Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Wir werden geheiligt durch das Opfer Jesu Christi. Und lassen wir uns nicht verrückt machen von irgendwelchen Heiligungsideen. Dass man meint, man kann sich heiligen durch was auch immer. Ja. Ich möchte jetzt nicht aufzählen, aber es gibt diese komischen Ansichten nicht nur in der katholischen Kirche. Dass man zu seiner Heiligung etwas beitragen kann, dadurch, dass man irgendwas Besonderes tut. Geheiligt werden wir durch das Opfer Jesu Christi. Und wenn wir merken, wir haben Sünde an uns, dann gibt es nur eins, hin zu Jesus Christus und ja, sich die Füße waschen lassen, um es mit den biblischen Begriffen zu sagen. Nicht den Kopf waschen, einer dem anderen, sondern Füße waschen und letztendlich Füße von Jesus waschen lassen. Jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Da sehen wir das Wirken des Heiligen Geistes, Vers 15 bis 18. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Jetzt sehen wir hier die dritte Person Gottes, den Heiligen Geist, wie er auch noch mitwirkt. Habt ihr es gemerkt? Am Anfang ging alles um Gott, den Vater. Was will Gott? Beziehungsweise was will er nicht? Dann was hat Jesus Christus getan? Und jetzt, was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist bezeugt erstmal. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Das können wir uns auch merken fürs Abendmahl, wenn wir daran denken, dass wir teilhaftig des neuen Bundes sind, was das bedeutet. Es bedeutet nämlich, dass die Gesetze Gottes in unsere Herzen und in unseren Sinn geschrieben sind. Ein Kind Gottes weiß, was Gott will. Also jetzt mal abgesehen davon, was Gott grundsätzlich will, ja, hier dieses Erlösungswerk Jesus Christi, auch was Gott von uns will, das wissen wir. Und der Heilige Geist bezeugt es uns und er befähigt uns dazu. Ist ein eigenes großes Thema. Was macht der Heilige Geist? Johannes 14 oder auch hier diese Stelle. Es gibt viele Stellen, die wir da zusammennehmen können. Er leitet uns in die Wahrheit. Er überführt uns erstmal von Sünde. Ja, ich gehe davon aus, ihr kennt diese Stellen alle. Wenn nicht, beim nächsten Männertag wollen wir uns darüber ausgiebig beschäftigen mit dem Heiligen Geist. Aber hier, das ist der große Unterschied zu früher. Der Schatten war, es gab diese zwei Tafeln. Oder es gab das Gesetz, es war außerhalb von dir. Und das ist eine andere Bedeutung von Sünde, auch merken für später. Eine Bedeutung von Sünde ist auch, wenn du nicht das Gesetz hältst, wenn du das Gesetz brichst. Wir haben jetzt schon zwei Bedeutungen von Sünde, es wird nachher noch wichtig. Ja. Eine Sünde war die, das was auf dem Altar ist. Eine andere Bedeutung von Sünde ist, wenn du das Gesetz brichst. Jetzt ist das Gesetz in uns. Und jetzt noch ein weiterer ganz großer Unterschied zu dem vorher. Durch die anderen Opfer geschah Erinnerung an Sünden, Vers 3. Jetzt hier in Vers 17, An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Dieses absolute Opfer, wer da mit drin steckt, an dessen Sünden gedenkt Gott nicht mehr. Sie sind vergeben und er denkt nicht mehr dran, vergessen. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Es gibt kein anderes Opfer mehr. Ich wiederhole nochmal, wir haben gesehen, was Gott nicht wollte, wir haben gesehen, was Gott wollte, wir haben gesehen, wie Christus es ausgeführt hat und wir haben gesehen, wie der Heilige Geist wirkt und wie er an den Menschen wirkt, an den Gläubigen. Das ist jetzt die Grundlage und wir sind hier mit diesem Vers, mit dem Vers 18 auch an einen ganz wichtigen Abschluss gekommen. Ich muss euch erinnern, was wir alles im Hebräerbrief betrachtet haben. Da ging es sehr viel darum, Jesus Christus ist größer als. Was fällt euch noch ein? Als was ist Jesus Christus alles größer? Mose. Als Mose war dabei, genau. Die Engel. Als die Engel war dabei. Wenn wir bei Personen waren, da war noch eine Person. Wie hieß der erste hohe Priester? Aaron, genau, er ist größer als Aaron. Größer als Melchisedek. Jesus Christus ist das bessere Opfer, ja, der bessere hohe Priester. Er ist ein hoher Priester, der sowohl die Seite Gottes kennt, als auch die Seite der Menschen kennt. Ein hoher Priester regelt die Angelegenheiten, die Gott und die Menschen betreffen. Er ist ein hoher Priester, der Mitleid haben kann mit uns Menschen, weil er Mensch gewesen ist auf der Erde und so weiter. Und diese ganzen Erklärungen, diese ganzen Komparative, also diese Vergleiche, die enden hier mit Vers 18, mit dem vollkommenen Opfer. Und ab jetzt beginnen Konsequenzen im Hebräerbrief. Lauter praktische Sachen. Das ist Anwendung pur, was jetzt hier kommt, ab Vers 19. Hier geht es jetzt nur darum, wie wir das Ganze, was jetzt die Hebräer aufgrund von diesen ganzen Erklärungen, Ausführungen verstanden haben. Er hat ihnen quasi das Evangelium für Hebräer aus dem Alten Testament bis hierher erläutert. Und jetzt sagt er, was sie für Konsequenzen zu treffen haben. Und ich denke, das sollten wir uns auch hier ganz aufmerksam lesen. Zuhören, was müssen wir jetzt mit unserem Leben machen? Ja, wir haben jetzt verstanden, dass Jesus außergewöhnlich groß ist. Wir haben verstanden, dass Jesus von der Schöpfung an dabei war, dass alles von ihm zeugt. Wir haben verstanden, dass er letztendlich die Erfüllung ist von allem. Was machen wir jetzt damit? Und wir haben jetzt hier diese Verse, die ganze Freizeit durchgenommen, Vers 19 bis 25. Und ich mache jetzt einen ganz kurzen Überblick nur. Er fordert uns jetzt dazu auf, hinzuzutreten. Wir lesen uns einfach die Verse mal durch. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Wir haben Eingang ins Heiligtum. Vorher war es eine verschlossene Tür, jetzt ist es eine offene Tür. Den er uns eingeweiht hat als den neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Also hier wird der Vorhang aus dem Allerheiligsten mit dem Leben von Jesus Christus verglichen, mit dem ausgebreiteten Leben. Und da hindurch können wir treten. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, nämlich Jesus Christus, so lasst uns hinzutreten, das ist jetzt die erste Aufforderung, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, du weißt, dass du errettet bist, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen, du hast ein gutes Gewissen jetzt durch dieses Opfer, und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ja, du lebst, lässt dich waschen von dem Wort Gottes, von dem lebendigen Wasser, vom Heiligen Geist, auch dadurch, dass er das Wort in dir zur Anwendung bringt. Jetzt die zweite Aufforderung. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Ein Gläubiger hält fest am Bekenntnis. Und gemäß Petrusbrief ist er auch jederzeit fähig, über sein gutes Bekenntnis der Hoffnung Zeugnis zu geben. Denn er ist treu, nämlich Gott bzw. Christus, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben. Dritte Aufforderung: Du hast nicht nur Verantwortung über dein eigenes Leben, sondern auch für das Leben deiner Mitchristen. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen. Wozu anspornen? Ermutigen. Wir machen uns gegenseitig Mut, ja, wir machen uns nicht gegenseitig fertig. Anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das heißt, wir sorgen uns um das Wohl unserer Mitchristen. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen oder das Zusammenkommen, es geht hier nicht nur um oder nicht im Wesentlichen darum, dass man jetzt in die eigene Gemeinde geht, sondern dass man, die Hebräer standen in der Gefahr generell, sich überhaupt nicht mehr zu versammeln und sich nicht mehr gegenseitig aufzubauen. So, ich lebe mein privates Christentum. Ja. Sondern man ist als Gemeinde, ja, Leib Christi. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, also sie hatten da schon eine Gewohnheit, fernzubleiben, sondern einander ermahnen. Ja. Ich finde da immer ermutigen besser, müssen das Ganze positiv sehen, weil die Bibel und auch dieser griechische Begriff hier sehen das positiv. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also unsere Motivation ist die Wiederkunft, der Tag des Herrn, wie wir es auch später in Vers 37 sehen. Ja, das sind die Konsequenzen für Gläubige. So habe ich mir diesen Abschnitt hier überschrieben als Überschrift. Und die Motivation, die wir haben, das ist zum einen, dass wir rückblickend sehen, was Christus für uns getan hat, und im Ausblick, dass wir sehen, dass Jesus Christus wiederkommt. Und das Ganze, diese zwei sind die Hauptmotivatoren, die uns ja dazu motivieren, hinzuzutreten, festzuhalten und in der Gemeinschaft uns gegenseitig aufzuerbauen. Jetzt habe ich eine spannende Frage. Was war der Grund, warum ihr euch bekehrt habt? Wer traut sich darüber, was zu sagen? Dann stelle ich einfach Fragen und ihr streckt dann. Wer hat sich bekehrt, weil er nicht in die Hölle wollte? Also ich auch. Ja. Wer hat sich bekehrt, weil er so überwältigt von der Liebe Gottes war? Bei manchen ist es auch beides, ja. Ich denke, es ist auch beides, aber was überwiegt? Ich denke, es ist nicht so wichtig, was überwiegt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man beides sieht. Wer liebt den deutschen Staat? Ja. Und wer hält sich deswegen an die Geschwindigkeitsbegrenzungen? Okay, und wer fürchtet die Strafe? Okay, wir merken schon, oder ihr merkt, worauf ich hinaus will. Die Güte Gottes, die Gnade Gottes ist eine Seite. Die andere Seite ist der Zorn Gottes, die Gerechtigkeit Gottes. Und deswegen bin ich dem Andi heute sehr dankbar, dass er heute schon in die Richtung eingeleitet hat. Wir kommen jetzt zu etwas schwierigen Versen, tricky Versen im Kapitel 10 von Hebräer. Und wir lesen uns die mal durch. Hebräer Kapitel 10 von Vers 26 bis 31. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hier sehen wir jetzt die andere Seite von Gott. Und wenn wir festgestellt haben, wie groß die Liebe Gottes ist, dann können wir uns auch vorstellen, wie groß der Zorn Gottes ist. Ja, wie groß ist er jetzt? Also ich würde sagen, ich bin ja fest davon überzeugt, dass der Zorn Gottes die gleiche Dimension hat, die gleiche Größe hat wie seine Liebe. Warum habe ich vorher gesagt, dieser Vers ist ein bisschen schwierig? Ich denke, schwierig ist, wenn man diesen Vers alleine liest, den Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Also ich habe ganz sicher die Wahrheit erkannt. Und trotzdem habe ich schon mutwillig gesündigt. Und ich denke, ich stehe da auch nicht alleine. Deswegen habe ich vorher gesagt, wir müssen gucken, wir müssen aufpassen, merken uns mal, was ist Sünde? Und was ist hier an dieser Stelle als Sünde gemeint? Also ich wusste schon oft, ich darf da jetzt nur 100 fahren und bin trotzdem 120 gefahren. Und habe natürlich viele tolle Ausreden dafür, warum ich das jetzt gemacht habe. Ja? Das heißt ja auch, es ist mutwillig, weil ich habe mir schon Ausreden parat gelegt. Bloß wenn ich geblitzt werde, und ich wurde in letzter Zeit öfters geblitzt, ja, dann interessiert das niemanden, ob ich da eine Ausrede dafür habe, ob ich jetzt dringend auf einen Termin muss oder was auch immer. Das interessiert niemand. Und dann hast du die Konsequenzen, die Strafe zu zahlen. Gott sei Dank bin ich an einem Fahrverbot vorbeigekommen. Ja, das, so schlimm war es dann doch nicht, aber ja, ein bisschen Bammel habe ich schon gehabt. Und einen Punkt habe ich auch bekommen. Da haben sie mich gelasert. Ja. Ja, und letztendlich denken wir jetzt hier an dieser Stelle, geht es auch um sowas zum Beispiel. Im Prinzip gibt es für mich jetzt kein Opfer mehr. Ja, wenn Christen sündigen, das gibt es auch, dann ist es etwas anderes als das, was hier jetzt gemeint ist. Ich mache das bloß mal ganz kurz, vielleicht sollte man darüber auch mal eine extra Predigt noch machen. Zuerst ist es die Güte Gottes, die uns zur Buße leiten möchte. Ich denke, das sollte man wissen. Zuerst versucht Gott immer im Guten uns davon zu überzeugen, dass wir uns doch an seine Gebote halten. Ja. Er sagt auch, wenn ihr sagt, ihr liebt mich, dann haltet meine Gebote. Aber wie gesagt, man fällt manchmal oder man lässt sich von der Versuchung dann ja, übereilen. Letztendlich am Ende ist es immer doof dann. Ja, man sagt sich dann manchmal, Mensch, ich weiß es eigentlich besser. Man macht sich dann auch noch selber Vorwürfe. Ja, mehr als die anderen, meistens sogar als Christ. Mir geht es jedenfalls so, egal was dann meine Frau schimpft oder die Kinder schimpfen. Ich schimpfe immer noch mehr über mich selber, als die mich schimpfen. Ich denke, dass das bei Christen so normal ist. weil man weiß es ja, ja. Letztendlich ist es fast immer mutwillig. Und dann sagt die Schrift weiter, wenn wir trotzdem, obwohl wir es erkannt haben, trotzdem weiter sündigen und in der Sünde bleiben, Gott erzieht uns. Irgendwann tut es dann weh. Und nur weil es weh tut, heißt es nicht, dass Gott uns nicht liebt. Neulich haben wir uns darüber unterhalten, ja, über Nico und Rahel zum Beispiel, dass der Nico mal die Rahel richtig festgehalten hat und die hat geschrien und die wäre aber vor ein Auto gefahren und der hat einfach aufgepasst, der hat gesehen, ja, die wohnen in der gleichen Straße und die haben da draußen gespielt und der hat die richtig festgehalten, so dass sie geschrien hat, das hat ihr wehgetan, aber letztendlich ist sie deswegen nicht unter das Auto gekommen. Und so ist es mit Gott auch. Manchmal tut er uns weh. Und manchmal gibt es sogar bleibende Schäden, wie bei einem Jakob, der dann eine ausgerenkte Hüfte hat, oder wie bei einem Paulus. Es muss jetzt nicht unbedingt mit Sünde zu tun haben, aber Gott gibt uns manchmal Sachen, wo er uns einfach festhält. Ja. Dass wir nie vergessen, wir sind auf ihn angewiesen. Und im allerschlimmsten Fall, bevor wir noch mehr Unfug anstellen, kann es sein, dass die Strafe Gottes für einen Christen vorzeitiges Ableben ist. Wir lesen das in 1. Johannes Kapitel 5 oder auch in 1. Korinther 11, wo es darum geht, seht ihr nicht, dass auch viele entschlafen sind, bei diesem typischen Abendmahltext. Das ist das, was passiert, wenn wiedergeborene Christen sündigen. Jetzt, worum geht es hier? Wenn ich schon sage, es gibt verschiedene Arten von Sünde. Wir müssen diesen Text im Kontext vom Hebräerbrief betrachten und auch im Kontext von der ganzen Bibel. Und idealerweise natürlich mit den Versen, die hier drumherum stehen. Es geht hier darum, mit dieser Sünde, das hier gemeint ist, man hat erkannt, Jesus ist das Opfer, das endgültige Opfer. Und wir wissen hier, der Hebräerbriefschreiber, der hat hier 10 Kapitel lang ausgeführt. Ich sage noch ein bisschen was zu den Hebräern. Das sind jetzt Leute, die kommen aus dem Judentum heraus oder vielleicht auch Proselyten, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall Hebräer, die das Alte Testament gut kennen. Jetzt wird ihnen ganz klar aufgezeigt, Christus ist das, worauf ihr Jahrhunderte, Jahrtausende lang gewartet habt. Und sie erkennen das. Und sie gehen auch mit. Ja? Sie sagen, jawohl, das ist so. Jetzt gibt es da welche, die sind wiedergeboren, andere, die sind vielleicht nicht wiedergeboren, vielleicht auch, ja, da streiten sich Theologen drüber. Mir geht es heute nicht darum, hier einen theologischen Streit zu erklären oder jetzt hier eine Position zu ergreifen. Letztendlich, es gibt Leute, die waren fest und andere, die waren nicht fest. Und die sind jetzt ja, aus dem Judentum quasi raus. Ob sie es jetzt tatsächlich vom ganzen Herzen sind oder nicht, offenbar manche nicht. Und die stehen jetzt vor der Entscheidung, mache ich es jetzt fest oder mache ich es nicht fest? Und der Hebräerbriefschreiber sagt hier, es gibt einen Point of No Return. Ja, einen Punkt, wo es kein Rückzug mehr gibt. Da gibt es nur noch Flucht nach vorne. Und es gibt aber Leute, die wollen trotzdem zurück. Und so einen Punkt, ich denke, an den Punkt bringt uns Gott. Wir wissen nicht, wann es bei wem ist, aber der Punkt kommt. Und da müssen wir uns für Gott entscheiden. Und wenn wir das nicht tun, dann kann es sein, dass es uns geht, wie es in Römerbrief geschrieben steht, in den Kapiteln 9 bis 11, dass es wie es zum Beispiel beim Pharao war. Wenn wir die Geschichte lesen, Pharao verstockte sein Herz, er verstockte sein Herz, er verstockte sein Herz. Und irgendwann wusste er hat es mit einem lebendigen, mit einem übermächtigen Gott zu tun. Und trotzdem verstockt er sein Herz. Und er hatte mehrere Chancen. Und irgendwann sagt Gott, okay, und jetzt lasse ich dich nicht mehr zurück. Ab da wurde dann das Herz vom Pharao verstockt. Und auch in unserem Leben, in deinem und in meinem Leben kann es sein, dass es diesen Punkt irgendwann gibt, wo du dich ganz bewusst für Christus entscheiden musst. Und du weißt, du musst dich jetzt für Christus entscheiden. Und wenn du es nicht tust, dann hast du die Konsequenzen eines Ungläubigen zu tragen. Point of no return, wir kennen das aus der Werkstoffkunde zum Beispiel. Du kannst ein Material biegen und es biegt sich wieder zurück. Aber du kannst es auch so weit biegen, dass es zerbricht. Und da kannst du es nicht mehr zurückbiegen. Dann geht es nicht mehr. Oder wenn ein Flugzeug fliegt von Europa nach Amerika, dann kann es irgendwo noch auf England landen, dann kann es noch irgendwo auf Island landen, aber irgendwo kann es nicht mehr landen. Irgendwo ist der Punkt, wo es nach Amerika oder nach irgendeinem anderen Punkt genau gleich weit ist. Und irgendwann ist dieser Punkt aber überschritten, dann geht es nur noch nach vorne. Dann kannst du nicht mehr sagen, ich will jetzt zurück. Der Sprit reicht aber nur noch nach vorne. Ja. Das ist ein Point of No Return und den gibt es im geistlichen Leben auch. Und diesen Punkt sollte man ernst nehmen. Und wenn jemand auch hier jetzt vielleicht dabei ist, der ganz genau weiß, ich muss mich für Christus entscheiden und der vielleicht schon die ein oder andere Mahnung von Gott bekommen hat, der sollte wissen, mit Gott darf ich nicht spielen. Gott gibt mir vielleicht noch eine zweite, eine dritte, vielleicht auch eine vierte oder fünfte Chance, aber ich weiß es nicht und du weißt es auch nicht. Man sollte Gott ernst nehmen. Denn wenn wir mutwillig sündigen, und jetzt habe ich hier erklärt, welche Sünde hier gemeint ist, ich muss euch nur noch sagen, warum ich das so sage, das habe ich euch noch nicht erklärt, ich habe gesagt, wir müssen es im Kontext betrachten. Wir finden die Auflösung in Vers 29, gleich zwei Verse später. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Du hast ganz genau gemerkt und du sagst jetzt, nee, das Blut von Jesus Christus, das ist das Blut wie von einem ganz gewöhnlichen Menschen, wie von dir oder mir oder vielleicht auch einfach wie von einem Stier oder wie von einem Schaf oder von einer Taube. Es ist nichts Besonderes. Auch beim Abendmahl, was wir da gedenken, das ist alles Blödsinn, alles Quatsch. Die Zornesseite von Gott müssen wir genauso ernst nehmen wie die Seite der Liebe Gottes. Wenn du jetzt jemand ganz besonders liebst, man sagt manchmal Liebe und Hass, sind Zwillinge. Oder die liegen ganz eng beieinander. Du bist jetzt total verknallt in jemanden. Wir haben jetzt hier so ein schönes Beispiel heute unter uns. Ja. Und du bemühst dich und bemühst dich und bemühst dich. Du beschäftigst dich mit dem Gegenüber, mit dem Geliebten und du möchtest Gegenliebe. Aber es kommt keine Gegenliebe. Das kann ganz schnell dann auch in Hass umschlagen, dass man dann irgendwann in dem gleichen Maße, wie man geliebt hat, jemanden dann hasst. Und deswegen sage ich auch, der Zorn ist genauso groß wie die Liebe von Gott. Und er ist auf jeden Fall zu fürchten. Wir betonen oft mehr die Seite der Liebe. Und ich denke, Gott möchte auch aufgrund von Seiten der Liebe überzeugen und gewonnen werden. Aber es ist durchaus auch richtig, auch den Zorn Gottes zu predigen und ihn wirklich ernst zu nehmen. Ich lese uns nochmal die Verse. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Was für ein Opfer soll auch übrig bleiben? Wir haben vorher festgestellt, es gibt nur dieses eine Opfer. Und jetzt stehst du da und sagst, hey, dieses Opfer will ich nicht. Herr, ich bring dir andere Opfer. guck mal, ich habe so viel Geld gespendet. Guck mal, ich habe meine Zeit geopfert. Guck mal, ich habe mich voll ins Zeug gelegt. Ja, meint ihr, das will Gott? Wir haben gesehen, es gibt nur dieses eine Opfer. Die anderen Sachen, die sind auch okay, aber als Konsequenz, aber sie sind nicht, sie taugen nicht dafür, dass wir vor Gott bestehen können. Also wenn du mit deiner Gerechtigkeit vor Gott stehen willst, ja, dann gut Nacht. Sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts. Also wenn du dieses Opfer nicht gelten lässt, dann gibt es nur noch eine Variante und das ist Warten auf Gericht und auf den Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Jetzt erinnerte sie an früher, ich habe ja vorher gesagt, die sind mal ausgezogen. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnisse öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eure Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Bis hier. Nein, Vers 36 noch. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Wir sehen hier den Unterschied zu den Konsequenzen für Gläubige. Da wurden wir die ganze Zeit aufgefordert, so lasst uns hinzutreten. Und hier sehen wir, im Gegensatz dazu, so werft nun eure Zuversicht nicht weg. Und hier muss man vielleicht auch sagen, hier ist etwas Aktives gemeint. Eine Zuversicht verliert man nicht einfach. Hier geht es auch nicht darum, dass jemand mal einbricht, dass jemand mal fällt in die Sünde, dass jemand von einer Versuchung übermannt wird, sondern hier geht es um ein ganz klares, bewusstes Wegwerfen. Ich habe ganz genau erkannt, Jesus Christus ist der einzige Weg für mich zu ewigem Leben und ich entscheide mich ganz bewusst dagegen. Letztendlich ist es immer wieder das Gleiche, das ist wie in Matthäus Kapitel 12 auch die Lästerung vom Heiligen Geist. Da finden wir genau die gleiche Begebenheit. Das Volk Israel hat Jesus Christus als Messias erkannt. Das Volk schreit sogar und sagt, ist das nicht der Sohn Davids? Und die Schriftgelehrten, die es alle besser wussten, die haben gesagt, er macht es aus der Kraft Satans. Da ging es um eine spezielle Heiligung, von der die Schriftgelehrten und die Pharisäer behauptet haben, über die würde der Messias sich ausweisen, indem er nämlich aus einem Taubstummen einen bösen Geist austreibt, einen Dämonen austreibt. Weil die Praxis, über die sie damals ausgetrieben haben, die sah so aus, man hat den Dämon gefragt, wie er heißt, und nachdem er dann den Namen gesagt hat, dann hat man ihm befohlen, auszufahren aus diesem Menschen. Und wenn jetzt jemand taubstumm war, dann hätte er ja nicht hören können und auch nicht sprechen können. Ja. Und Jesus hat aber einen besessenen Taubstummen geheilt. Das steht nirgends in der Bibel, dass der Messias sich so ausweisen wird, aber das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten selber sich so als Kriterium festgelegt. Und Jesus hat dieses Kriterium erfüllt. Sie wussten ganz genau, er ist der Messias und haben ihn trotzdem abgelehnt. Also, denn standhaftes Ausharren, vorher hatten wir die Aufforderung, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, das ist jetzt natürlich im Kontext der ganzen Heiligen Schrift gesehen, von der Schöpfung der Welt an, von daher gesehen, ist natürlich hier ausgesehen bis zum Kommen des Herrn eine kleine Weile. Auch wenn wir jetzt schon 2000 Jahre lang warten. Es geht hier nicht darum, dass Jesus Christus jetzt gleich morgen kommt oder übermorgen, sondern in dem Zusammenhang gesehen von Erschaffung der Welt an. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Er sagt ja, es ist ganz gewiss, dass er kommt und er kennt den Zeitpunkt. Wir kennen den Zeitpunkt nicht, aber dieser Zeitpunkt steht fest. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben und zwar bis zu diesem Punkt, wenn er kommt. Ja? Ab da wird dann Glauben zum Schauen. Bis dahin wird der Gerechte aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Feige zurückweichen ist Unglauben. Und nur wer ungläubig ist, der weicht zurück. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Ich bin jetzt am Ende vom Kapitel 10 und auch am Ende von der Predigt und schließe jetzt damit ab, einfach, dass ich nochmal wiederhole, was sind unsere Konsequenzen als Gläubige. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns hinzutreten. Zweitens, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Zweitens, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Drittens, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wir haben nicht nur Verantwortung für uns selbst, sondern auch für unsere Mitchristen. Und wir wollen aktiv unseren Mitchristen Mut machen und einander uns anspornen, zu einem Wettbewerb herausfordern, ja, zu Liebe und zu guten Werken. Und wir lassen uns motivieren, rückblickend vom Opfer Jesu Christi und ausblickend von der Wiederkunft Jesu Christi.